ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Geradezu passend zur heutigen Ausgabe von SWR1 Leute lief am vergangenen Sonntag der Tatort Das Böse in dir. Damit hat sich der Psychologe Morten Mooshagen beschäftigt. Nicht alleine, sondern im Team. Vielleicht können wir zunächst mal so diesen Rahmen abstecken. Wo fängt eigentlich das Böse im Alltag an? Wenn ich meinen Sohn erschrecke, irgendwie Schadenfreude zeige, ist das doch auch schon ein Touch böse, oder?
Ja, das würde ich auch so sehen. Also böse ist es ja eigentlich dann, wenn man jemanden anders schadet und das mit irgendeinem Ziel verfolgt, ein Ziel dabei verfolgt. Und derjenige, der geschädigt wird, das eigentlich nicht so gut findet, ne, da nicht eingewilligt hat. Dann ist es ein böses Verhalten. Naja, klar. Und das fällt dann sowas ein, wie jemanden zu bestehlen, ist natürlich böse. Oder jemanden umzubringen, ist auch offensichtlich böse. Aber das fängt eigentlich auch schon so im Kleinen an, in der Tat, bei solchen Sachen wie sich über Missgeschicke anderer zu freuen, und auch Gerüchte zu verbreiten oder Ähnliches. Ne? Also es fängt natürlich viel früher an als bei Völkermord. Ja, also auch schon viel früher haben wir halt, zeigen wir manche Verhaltensweisen, die schon eigentlich auch böse sind. Nicht ganz so schlimm wie Völkermord, aber auch böse.
Du hast eben schon gesagt, dass du auch auf dieses Thema gestoßen bist, weil du dann ja auch schon mal irgendwo und irgendwann Opfer warst. Wann bist du das letzte Mal dem Bösen begegnet, einer Gemeinheit begegnet? Wann hast du das letzte Mal gespürt?
Ach, das war tatsächlich erst vor ein paar Tagen. Und zwar bei einem Internet-Auktionshaus, nennen wir es mal so. Und da ging es einfach um Betrug. Ne? Also da wollte ich was verkaufen. Und dann sollte mir vorgegaukelt werden, es sei bezahlt worden und so weiter. War es natürlich nicht, und wie das so ist. Also es war eine Form von Betrug, die man da ja häufiger hat. Und das war so tatsächlich relativ frisch so das vielleicht Böseste, was mir widerfahren ist. Aber wie gesagt, das fängt ja auch im Kleineren an, ne? Dass man halt im Supermarkt, dass sich dann Leute vordrängeln an der Kasse und solche Geschichten. Und das erlebt man ja eigentlich fast jeden Tag, sowas in der Art.
Ne? Das hat aber ja auch, ich meine gut, die Aktion im Internet beim Auktionshaus, die hört sich zumindest relativ klar an, aber es hat ja auch immer was mit dem persönlichen Empfinden zu tun. Wenn ich jetzt einen Witz mache auf vielleicht anderer Leuts Kosten, dann kann ich ja auch der Meinung sein, naja gut, so schlimm war es wohl nicht. Aber auf der anderen Seite, derjenige, der diesen Witz kassiert, für den kann das deutlich schlimmer sein.
Ja, aber man kann ja nicht als derjenige, der den Witz macht, voraussetzen, der andere habe so und so darauf zu reagieren. Ne? Also man muss schon zumindest erwarten, dass er vielleicht damit nicht einverstanden ist. Und in dem Moment würde ich schon sagen, es ist schon die Handlung eigentlich halt solche, ne, die halt einen etwas böse macht oder nicht. Ja, also vielleicht mal ein anderes Beispiel. Mir wurde mal mein Auto geklaut. Und das war sicher eine böse Handlung. Aber für mich als Beklauten war das eine gute Sache. Ja, weil das war ein Schrottauto, ich hätte es verschrotten müssen und auf diese Weise habe ich sogar noch Geld von der Versicherung bekommen. Also für mich war es super. Aber die Handlung Auto stehlen ist schon böse.
Mhm. Das ist natürlich, jetzt sind wir da so auf dem Straßenniveau, was das Böse angeht. Aber das Ganze dann halt auch mal auf eine wissenschaftliche Ebene zu bringen, was so eigentliche Auslöser sind, und sprechen wir dann eigentlich auch direkt ja von klaren Krankheitsbildern, also Psychopathen, Sadisten, Egoisten, Narzissten. Worin unterscheidet sich das dann?
Ja, wirklich nur, es ist graduell. Ne? Also was wir sagen würden ist, böse zu sein ist genau sowas wie ängstlich zu sein. Ja? Es gibt Leute, die sind ängstlicher und Leute, die sind weniger ängstlich, und es gibt viel dazwischen. Ja? Aber es gibt niemanden, der komplett angstfrei wäre. Und so ist das beim Bösen auch. Also es gibt halt diejenigen, die eigentlich fast gar nicht böse sind. Viele sind so ein klein bisschen ab und an. Ja, muss man auch sein, um irgendwie zurechtzukommen. Ja. Und manche sind es eben sehr. Und wenn man jetzt solche Kategorien heranzieht, wie der Psychopath oder der Sadist, dann meint man damit ja eigentlich dann sehr starke Ausprägungen. Also Leute, die eben eine hohe Tendenz haben, sich wirklich bösartig zu verhalten.
Es gibt den G-Faktor, den allgemeinen Intelligenzfaktor, aber jetzt wollen wir in SWR1 Leute über den D-Faktor reden, den düsteren Faktor der Persönlichkeit. Den hat Morten Mooshagen mit erforscht, kann ich so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Gab es den vorher schon?
Nee, den haben wir uns ausgedacht. Den haben wir erfunden.
Stark. Nicht schlecht. Wie seid ihr da vorgegangen? Also wie geht man das an?
Naja, also man fängt ja erstmal dann, also in der Wissenschaft ist es ja immer so, man muss erstmal viel lesen. Ja? Mhm. Und dann, wenn man das so macht, dann stellt man fest, es gibt so ganz viele verschiedene Persönlichkeitseigenschaften, die irgendwie mit bösem Verhalten zu tun haben. Ja, also hast du ja schon gesagt, Psychopathie, ja. Narzissmus, Sadismus und so weiter. Und wenn man sich das dann genau anschaut, sind wir irgendwann zum Ergebnis gekommen, dass wir gesagt haben, wir glauben, in Wirklichkeit sind hier eigentlich alle im Kern gleich. Ja. Unterscheiden sie schon ein bisschen, ja, so ein Psychopath ist ja impulsiv und Machiavellist ist dann eher so strategisch, aber die, dass sie böse sind, ja, das ist im Kern immer identisch. Und deswegen sind wir hingegangen und haben versucht, halt diesen Kern zu bestimmen. Und na, im Prinzip gibt man da so vor, dass man dann versucht, bei vielen Menschen ja, diese verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften zu messen. Ja, und dann benutzt man statistische Modelle, mit denen man dann zeigen kann, in Wirklichkeit gibt es halt einen wichtigen Kern, der eben festlegt, ob sich Leute böse verhalten oder nicht.
Und das heißt, ihr habt dann auch einen Fragebogen entwickelt?
Genau. Basierend darauf na, haben wir dann so einen Fragebogen entwickelt. Das ist eine Möglichkeit, den zu messen. Ja, und den kann man sich ja auch online anschauen und auch, da auch mitmachen. Ja. Und dann kriegt man eine Zahl ausgeworfen, die einem sagt, ist man eher böse oder ist man eher nicht böse.
Und über 3 Millionen Menschen weltweit haben diesen Fragebogen schon ausgefüllt. Und fängt da nicht schon auch in Teilen das Böse an, wie ehrlich ich bin, wie ehrlich ich den ausfülle?
Naja, also böse wäre es vielleicht, wenn man das absichtlich falsch macht, damit wir als Forscher schlechte Daten bekommen, dann wäre das, glaube ich, böse. Wenn es jetzt nur darum geht, dass man sich selbst irgendwas nicht eingestehen möchte, dann würde ich das nicht als böse beschreiben.
Aber kennen wir ja wahrscheinlich trotzdem alle, dass wir, wenn wir irgendwo gefragt werden, harmlos, wie ist denn ihr aktuelles Gewicht, dass wir vielleicht mal 3-4 Kilo runtergehen?
Ja, also natürlich ist es so, solche Fragebögen funktionieren nur, wenn die Leute halbwegs ehrlich sind. Ja. Nun ist es aber so, also so bestimmte Sachen ja, gelten ja für alle. Ja. Also die allermeisten Menschen, ja, bleiben wir beim Gewicht, untertreiben das eher. Und wenn das alle machen, dann ist das nicht mal so schlimm, weil man will ja eigentlich gar nicht nur wissen, wie eine Person im Vergleich zu anderen ist. Ja, und wenn alle untertreiben, dann kann man immer noch sagen, du bist aber im Vergleich zu dem und dem schwerer.
Okay, dann ist es wieder aufgehoben. Der D-Faktor, den ihr sozusagen erfunden habt, und der G-Faktor, der die Intelligenz bestimmt, in welchem Verhältnis stehen die
zueinander? Ja, wir haben geklaut, ja. Also wir haben von dieses ganze Konzept ist von der Intelligenztheorie geklaut.
Das ist schon böse, geklaut.
Naja, wir räumen das hier öffentlich ein. Okay. Ja? Also wir haben uns inspirieren lassen.
So. Ja, das klingt ganz anders.
Ja, das klingt ganz anders, ja. Und so ist es auch, es war inspirierend. Und bei der Intelligenz ist es so, das weiß man schon sehr lange, ja, es gibt ja ganz verschiedene Fähigkeiten, ja. Manche sind eben irgendwie haben besonderes gutes Gedächtnis, andere sind mathematisch ganz toll, wieder andere sind sprachlich super und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass das alles zusammenhängt, ja. Also wer besser rechnen kann, ist meistens dann eben doch auch ziemlich gut in sprachlichen Sachen. Ne? Mhm. Und darum, es gibt schon verschiedene Spielarten der Intelligenz, aber allen liegt dieser G-Faktor, die allgemeine Intelligenz, zugrunde. So, und unsere Idee war, dass es bei bösen Verhalten, bei bösen Persönlichkeitseigenschaften ganz genauso. Ne? Also die unterscheiden sich schon ein bisschen, ein Psychopath ist ein bisschen anders als ein Machiavellist, ist ein bisschen anders als ein Narzisst, aber allen liegt halt der D-Faktor zugrunde, der determiniert, ob Eigenschaften böse sind oder nicht.
Und ist das Böse damit jetzt ausgeforscht?
Oh, auf keinen Fall, nein. Auf gar keinen Fall. Also erstens wäre ja noch zu fragen, wo das genau herkommt, ne? Und was man dagegen genau tun kann. Und solche Fragen, wo kommt das her, wie kann man das verändern, das fordert einen sehr langen Atem. Ne? Also wo kommt das her, da muss man halt Leute begleiten über Jahrzehnte hinweg. Mhm. Naja, das ist halt schwer.
70 Fragen habe ich beantwortet. Das ist der große wissenschaftliche Test von SWR1 Leute-Gast Morten Moshagen zur Ermittlung des Bösen in mir. Ein Beispiel aus dem Test ist dann zum Beispiel Folgendes: Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mit Freude einen kleinen Betrag zahlen, um eine Person, die ich nicht mag, in ihrer Abschlussprüfung durchfallen zu sehen. Da darf man dann halt angeben, ob das der eigenen Meinung entspricht oder nicht. Mein D-Score, der sich daraus ergibt, der wurde am Ende mit dem Wert 1,61 und dem Rang von 7% angegeben. Was bedeutet das?
Ja, das ist so gut wie nichts. Ne? Also dieser D-Score, der reicht von 1 bis 5. Und eins bedeutet quasi die komplette Abwesenheit des Bösen und fünf wäre dann halt das genaue Gegenteil, also die Ausgebot des Bösen. Und darum ist so ein Wert, der halt also unter zwei ist eigentlich halt völlig harmlos, ja, und da gibt's dann eigentlich keinerlei Hinweise darauf, dass es einem, die man sich, die Tendenz hat, sich böse zu verhalten.
Es gibt dann das Ergebnis ausgewertet in einem Säulendiagramm. Da kann man dann so in etwa sich wiederfinden und wo denn die breite Masse ist und wie schlimm denn, also du sagst ja auch bei 2,5, glaube ich, fängt es dann an, wirklich dramatisch.
Ja, da wird es dann interessant, genau. Ne? Also bei 2,5 sind dann Leute, da, so darüber sind dann Menschen, die halt man schon ungern um sich herum hat, ne? Weil sie eben einfach zu egoistischen Verhalten neigen, ja, und eben zum Beispiel Arbeit Fremder für die eigene ausgeben und solche Sachen machen. Und dann so ab 3 wird es dann wirklich sozial problematisch. Ne? Also da hat man dann Sachen wie wirklich Betrug und auch Gewalttaten und so weiter, die dann halt alle kommen.
Und das andere ist ein Spinnendiagramm, was ihr noch mit angebt. Da stehen dann halt im Kreis so Punkte wie Sadismus, Psychopathie, Ansprüchlichkeit und Narzissmus. Und bei Ansprüchlichkeit und Narzissmus gibt es dann bei mir zumindest so einen leichten Zucker, dass es da so einen Ausschlag gibt. Ansprüchlichkeit, hat das denn auch was mit, wenn ich es mir schönreden möchte, mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu tun?
Also kann man das vielleicht sagen. Also bei Ansprüchlichkeit, da geht es ja so darum, dass sie übertrieben ist. Ja, also es geht nicht so sehr darum, man hat irgendwas geleistet und dann möchte man dafür auch irgendwie einen Gegenwert bekommen, ja, eine Anerkennung bekommen. Darum geht es nicht so sehr, sondern es geht um sowas Übertriebenes. Also das Gefühl, man müsste, wenn man in einer Schlange steht, als Erster bedient werden. Mhm. Ja, darum geht's. Und darum, wenn das halt so ganz geringe Ausprägungen sind, dann hat das jetzt nichts Pathologisches. Ja, das ist auch ganz normal. Und gesund auch, ja. Aber halt, das kann natürlich eben übertrieben werden. Und in dem Moment hat man halt eben Indikator dafür, dass eben Leute sich eben selbst für was Besseres halten, die eben auch mehr verdient haben als andere Menschen.
Okay. Das Buch Dark Factor, die Essenz des Bösen in uns, hast du geschrieben mit deinen Kollegen Benjamin Hilbig und Ingo Zettler. Sind das dann die zusammengetragenen Ergebnisse eurer Studie und das leicht verständlich?
Das ist zumindest das Ziel gewesen, genau, ja. Also wir haben ja diese Idee des De-Faktors verfolgen wir ja schon seit über 10 Jahren. Mhm. Und dann irgendwann haben wir halt dann angefangen, dazu Studien zu machen und dann haben wir den De-Faktor selber, hat das Studie publiziert und dann eben viele Sachen zum De-Faktor gemacht, um rauszufinden, wie sind Leute, die einen hohen De-Faktor haben, wie unterscheiden sie sich von anderen, wie entwickelt sich so ein De-Faktor und so weiter. Und das dauert natürlich alles seine Zeit, ja, und im Prinzip war jetzt die Idee bei diesem Buch, dass wir alles das, was wir mittlerweile wissen über den De-Faktor, dass wir das in dieses Buch packen und genau eben nicht für Fachpublikum, die haben ja unsere Fachartikel, die können die lesen, sondern eben für alle Menschen, die sich dafür interessieren, auch ohne, dass sie jetzt eine psychologische Ausbildung hätten.
Ist es für den Wissenschaftler besonders schwer, das leicht verständlich zu machen?
Zumindest war es für uns besonders schwer, es leicht verständlich zu machen, ja. Also man ist dann eben eine ganz andere Sprache gewöhnt, die man halt in der Fachaudienz spricht und völlig klar, man möchte das natürlich allgemeinverständlich machen und das ist etwas, was wir drei zumindest überhaupt nicht geübt waren und nicht trainiert hatten und was uns schon schwer gefallen ist, ja.
Für wen ist das Buch? Ist das für jeden, der sich mit dem Bösen auseinandersetzt oder sollte es für jeden sein, weil in jedem von uns halt auch so ein Hauch was Böses steckt?
Also die Hoffnung ist natürlich, dass das wirklich alle interessant finden. Ne? Also sei es, weil man mehr verstehen möchte über andere, die sich böse verhalten, sei es, weil man mehr über sich selber verstehen möchte. Ob man selber vielleicht auch die Tendenz hat, böser zu sein, als man vielleicht glaubt. Tatsächlich denken ja Menschen, die böse sind, dass alle anderen auch böse sind und was man deswegen gar nicht so unüblich wäre.
Der Dark Factor, der zeigt also an, wie böse wir sind. SWR1 Leutegast Morten Mooshagen hat ihn mit erforscht und geschliffen. Und ihr unterteilt das Böse in 3 Kategorien. Welche sind das? Das ist so, böses Verhalten schadet Menschen. Opfer kommen unfreiwillig zu Schaden, handeln gegen ethisch-moralische Standards von anderen. Warum habt ihr diese Unterscheidung vorgenommen?
Naja, also Die Frage ist ja immer, wie ist das? Also wenn jemand böse ist, ne, dann schadet er jemand anderen. So, und die Frage ist, wie denken die darüber eigentlich? Ja? So, bei manchen ist es so, dass sie zwar anderen schaden, aber das nicht so richtig mitbekommen, dass sie anderen dabei schaden. Ja? Also sie nehmen sich den größten Stück vom Kuchen und ihnen ist schon nicht so richtig klar, dass dadurch andere weniger haben. Ja? Es wird in Kauf genommen, aber es ist irgendwie nicht so richtig klar. So, und dann gibt es halt diese Leute, die da schon alles durchaus wissen, ja, dass sie damit anderen schädigen, denen es aber relativ egal ist. Ja? Also wo es vielleicht auch einfach Mittel zum Zweck sein kann oder halt Kollateralschaden, der in Kauf genommen wird. So, und dann gibt es Leute, und das ist halt eher so dieses Sadistische, ne? Denen geht es gerade darum, dass andere Schaden haben. Also sie erfreuen sich daran, wenn andere leiden. Ja. Und das ist halt nicht genau, nicht exakt dasselbe. Ja? Also im Ergebnis ist es immer so, dass jemandem Schaden zugefügt wird. Ja? Aber was für eine Rolle dieser Schaden spielt, unterscheidet sich halt. Ja?
Und es gibt im Buch auch ein Kapitel, wer hat einen ausgeprägten D-Faktor? Da wird dann halt eine Unterscheidung vorgenommen, was ist Alter, Geschlecht, Nationalität, Bildung, Finanzen. Wie fällt das aus?
Also interessant ist ja, dass das meiste gar keine Rolle spielt, ja. Also Bildung spielt keine Rolle, ja. Ist egal, ob jemand schlau ist oder nicht schlau, oder ist einfach egal. Es gibt schlaue Menschen, die böse sind, und schlaue Menschen, die nett sind, und andersrum. Ja. Was man halt immer bei diesen Sachen so herausfindet, ist, es gibt schon systematische Geschlechtsunterschiede. Ja? Also Männer sind schon im Mittel etwas böser, als es Frauen sind. Also warum, wird dann immer gefragt. Mhm, genau. Ja, woran liegt das? Ja, wissen wir nicht so genau. Ja, keine Ahnung. Aber wir haben natürlich Ideen dazu. Und eine Idee ist die, dass Frauen tatsächlich so eine biologische Programmierung haben, die sie einfach empathischer macht. Ja, sie sind einfach ein bisschen empathischer als Männer. So, und wenn man empathisch ist, dann ist es auch nicht mehr so einfach, böse zu sein. Ne? Weil man ja mitbekommt, eher auch negative Emotionen verspürt, wenn andere leiden. Und das hindert, ja, ist quasi ein präventiver Faktor, der eben auch verhindert, dass Menschen eher böse werden. Also das kann das schon erklären. Gleichzeitig, ja, die Unterschiede sind auch nicht riesig groß. Ja? Also es gibt auch böse Frauen, ja, darf man nicht vergessen. Die werden sich ein bisschen anders verhalten als Männer, aber böse Frauen gibt es selbstverständlich auch. So, letztlich Alter. Ja, Menschen werden halt mit der Zeit ein bisschen netter, ja. Also je älter sie werden, desto netter werden sie. Also jüngere Menschen sind eher böse als ältere Menschen. Und
bei der Nationalität kann man auch zu einem Schluss kommen. Ganz platt gesagt, Skandinavier tun öfter Gutes als Menschen aus der dritten Welt. Kann ich mir allerdings halt auch erklären, dass es am fehlenden Überfluss liegt.
Ja, genau. Also es gibt Unterschiede zwischen, wir haben einen riesigen Datensatz mit eben 3 Millionen Leuten, und dann kann man, die kommen ja aus allen Ländern der Welt. Und da merkt man halt schon, es gibt systematische Unterschiede. Und die sehen so aus, dass der D-Faktor da, wo die gesellschaftlichen Bedingungen besonders schlecht sind, dort ist er eben höher. Ja? Also da, wo grassierende Armut herrscht, ja, große Ungleichheit, große Korruption, kein vernünftiges Rechtsstaatssystem, keine Strafverfolgung und so weiter. Unter solchen Bedingungen ist ein hoher D-Faktor eben tatsächlich überlebensnotwendig. Ja? Also es sichert das eigene Überleben. Und darum ist es da eben auch stärker ausgeprägt. Ja? Und umgekehrt heißt das eben auch. Also wenn man in Europa schaut, dann in der Tat in den skandinavischen Ländern, wo alle diese Faktoren, die ich genannt habe, sehr gering ausgeprägt sind, ja, sehr geringe Korruption, hohe Gleichheit und so weiter, da ist halt so ein hoher D-Faktor nicht nützlich. Ja, der nützt den Leuten nicht. Und darum ist die Ausprägung insgesamt eher geringer.
Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Widmung im Buch übrigens, wenn ich sie kurz mal erwähnen darf. Für Anouk, Ida, Marla, Nairo und Simon, unsere allerbesten Gründe, auf eine weniger böse Welt zu setzen. Ich denke mal, das sind die Kinder
richtig geraten,
der Autoren.
Ganz genau, das sind unsere Kinder, ganz richtig.
Und das ist sozusagen euer Antrieb ohnehin gewesen dann?
Ja, natürlich. Man wünscht sich für seine eigenen Kinder ja in der Regel das Beste, ne? Und man möchte insbesondere, dass sie in einer netten Welt leben und nicht in der bösen Welt. Und da kann sich ja jeder selbst überlegen, wie man so aktuell das auf die Welt schaut, ja. Aber besser geht sich ja immer.
Du leitest an der Uni Ulm die Abteilung Psychologische Forschungsmethoden. Und wir hatten es eben davon, Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, wie die sich auf den D-Faktor auswirken, auf das Böse oder eben auch nicht. Was bestimmt denn noch diesen Faktor? Also die Gene von Geburt an, wenn Mutter und Vater gemein waren, bin ich es auch eher?
Also, es ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal. Und bei allen Persönlichkeitsmerkmalen, wirklich bei allen, also auch Ängstlichkeit oder Extraversion oder was es alles gibt, gibt es auch so eine genetische Komponente. Ja? Und die ist in der Regel so, ja, ganz grob kann man sagen, dass so ungefähr 40% der Unterschiede kommen durch unterschiedliche Gene zustande. Ne? So ungefähr. Hm. Beim D-Faktor, das ist halt auch schwierige Untersuchungen, die man da machen muss, ja, mit speziellen Leuten, die man braucht, typischerweise Zwillinge und sowas. Das heißt, da weiß man noch nicht so besonders viel. Aber was wir wissen, deutet darauf hin, dass es da natürlich auch so einen genetischen Einfluss gibt, dass der aber relativ klein ist, ja, nur so bei ungefähr 20%. Ja, also nur so halb so groß wie bei anderen Persönlichkeitsmerkmalen. Und was dafür eine größere Rolle zu spielen scheint, ist so gemeinsame Umwelt, in der Menschen aufwachsen. Ja? Also das Elternhaus, an welchem Ort sie aufwachsen und so weiter. Und so in der Regel wird das total überschätzt. Ja? So Einfluss von Erziehung und sowas ist in Wirklichkeit auf Persönlichkeitsmerkmale viel kleiner, als man so annimmt. Ja, spielt kaum eine Rolle. Beim D-Faktor eben dann doch. Ja? Also mutmaßlich zumindest.
Was ist mit meinem Umfeld sozusagen? Also die Menschen um mich herum, beeinflussen die mich und prägen möglicherweise böse Wesenszüge dann noch mehr, dass ich angestiftet werde vielleicht?
Ja, ich halte das zumindest für plausibel. Und zwar, weil eben das unmittelbare Umfeld ja einen zeigt, was ein Stück weit normal ist und akzeptiert ist. Ja, und solche Verhaltensweisen imitiert man dann eben auch, eben weil man sie für normal hält. Und von daher glaube ich schon, dass das halt durchaus eine Rolle spielt, welchen Umfeld man sich bewegt. Ne? Alleine aus diesen Gründen, dass es eben Sachen normalisiert oder eben nicht normalisiert. Ja.
Das sind ja auch manchmal so Dinge, kennen wir wahrscheinlich alle, dass wir, wenn es eine Geschwindigkeitsvorgabe gibt, dass wir die ausreizen, dass wir beim Steuerbescheid es ausreizen bis zu dem Punkt, wo wir gehen können und man es versucht aber auch noch kurz drüber zu gehen. So. Und das ist ja dann halt, das wenn wir da mitbekommen, macht der Nachbar auch oder macht mein Kumpel auch, dann ist das, was ist das dann, salonfähiger?
Ja, also es ist halt, so generell, wir Menschen, ja, das gilt für alle, ja, wir wollen uns selbst ganz in Ordnung finden, ja. Wir brauchen ein positives Selbstbild, ja. Und das gilt auch für Menschen, die eigentlich böse sind. Auch die, ja, das würden sie vielleicht selber verleugnen, aber auch die brauchen ein positives Selbstbild. Das heißt, sie müssen den Eindruck haben, dass das, wie sie sich verhalten, eben nicht wirklich böse ist, ja. So, und wie kriegt man das hin, wenn man eigentlich Sachen macht, die böse sind? Man muss es eben rechtfertigen. Ja, man braucht eine gute Rechtfertigungserzählung, ja, die das für einen selbst plausibel machen, warum man sich so verhält, wie man sich verhält. So, und wenn wir jetzt sowas wie Steuerbetrug uns anschauen, dann wird das beispielsweise dadurch gerechtfertigt, dass man sagt, der Staat ist sowieso unfähig, die Steuern sind sowieso viel zu hoch, mhm. Ja, und überhaupt nur Idioten zahlen Steuern ja, und so weiter. Ja. Und wenn man sich das alles, so diese Rechtfertigungsmechanismen so sich anschaut, dann merkt man, dass dann so ein Fehlverhalten wie Steuerhinterziehung auf einmal sich ganz anders und viel besser anfühlt. Ja. Wenn man sagen kann, alle anderen machen das auch und nur Idioten tun das und so weiter, ne, dann hilft das. Ja. Man fühlt sich gleich viel besser. Und darum spielt es halt eine große Rolle, was für ein Umfeld man sich bewegt und welche Normen gelten, akzeptiert sind, ja, und welche eben nicht akzeptiert sind. Es hilft beim Bauen von Rechtfertigung, ja, oder eben nicht.
Ja. Ihr habt in eurem Buch ein Kapitel auch Augen auf bei der Partnerwahl. Sollte ich dem möglichen neuen Partner eigentlich oder der Partnerin den Test am ehesten vorlegen als erstes?
Oh, wenn er dann ehrlich antwortet, wäre das durchaus eine Idee, ja. Naja, also da muss ich klar machen, wir reden hier von Leuten, die sich zumindest von der Neigung her böse verhalten. Und das tun sie eben in allen möglichen Bereichen. Ja? Mhm. Das tun sie nicht nur eben gegenüber der Gesellschaft, indem sie Steuer hinterziehen, oder auf der Arbeit, indem sie ihre Kollegen hintergehen und so weiter, sondern eben auch in Beziehungen, ja, in persönlichen Beziehungen. Und es hilft sich klarzumachen, dass solche Leute, die böse sind, ja in Wirklichkeit glauben, alle anderen wären so genauso wie sie. Ja? Sondern Leute, die böse sind, die haben Interesse daran, fremdzugehen. Ja? Die haben eigentlich kein echtes Interesse an langfristigen Beziehungen und so weiter. Und sie glauben eben von ihrem Partner, dass die genauso sind. Und das wiederum führt zu sowas wie Kontrollverhalten und sowas. Und eben, wenn es mal aus ist, dann eben zu Rachegeschichten und so weiter.
Im Namen der Wissenschaft habe ich noch einen Zusatzbogen sozusagen nach eurem Test angeboten bekommen. Ob ich da auch noch bereitstände, habe ich gemacht. Da drehte es sich in meinem Falle um das Thema Umwelt und Klima. Warum ist das explizit nochmal ausgewählt worden von euch, um da sozusagen auch das Böse in mir zu entdecken?
Naja, wir interessieren uns ja generell dafür, wie sich halt Leute, die böse sind, verhalten, auch so in Situationen, wo das jetzt nicht so unmittelbar klar ist, ne? Wie zum Beispiel bei Umweltverhalten. Und jetzt kann man natürlich erwarten, dass sie sich eben nicht besonders umweltfreundlich oder besonders klimaschützend verhalten, weil solche Sachen wie zum Beispiel umweltfreundlicher Konsum oder Klimaschutz, das sind ja so Dinge, die einen in gewisser Weise einschränken, ohne dass man selbst unmittelbar was davon hat. Mhm. Also man verzichtet aufs Fliegen. Ja, profitiert man selber unmittelbar nicht. Ja, oder man kauft teurere Produkte anstelle von günstigeren, aber eben klimaschädlich hergestellten Produkten. Hat man selber unmittelbar nichts von. Aber man hat einen Verzicht auf eine gewisse Weise. Na, und das ist eben Leuten, die eben primär egoistisch denken, eben sehr fremd. Ja, warum sollten die verzichten auf irgendwas, wenn sie selber noch nicht mehr was davon haben oder nur sehr abstrakt? Ja. So, und darum ist halt die Erwartung sehr einfach. Wer eben böse ist, der ist eben auch halt gegenüber Klima und Umwelt bestenfalls gleichgültig, aber eher eben auch halt böse. Ne? Also wird eher zu den Schädigeren, zu den Leuten gehören, die eben die Umwelt schädigen, das Klima schädigen.
Ist die Welt eher böse als gut? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. SWR1 Leute geht weiter mit dem Psychologen Morten Mossagen. Aber wir haben vielleicht doch eher einen Hang dazu, die Welt eher schlecht zu sehen. Wir können uns nochmal an diesem D-Score, an diesem D-Faktor langhangeln. Du hast gesagt, dass es ab einem Wert von 2,5 wird es interessant. Wie viele Menschen betrifft das denn? Also wir treffen ja im Laufe des Tages auch so ein paar Menschen.
Ja, also genau jetzt, wie viele über 2,5 sind, habe ich nicht im Kopf, ne? Aber man kann so grobe Richtlinie nehmen, dass so ungefähr jeder Zehnte hat so ungefähr ein Niveau, mit dem man sich nicht so gerne auseinandersetzen möchte. Ja? Also jeder Zehnte ist so böse, dass man ihn ungern treffen möchte. Und das ist halt eine ganze Menge, ja, jeder Zehnte. Also man kann das verschieden sehen. Also einerseits 90% sind eigentlich nett. Ja? Die meisten Menschen sind nett. Das ist ja eigentlich ganz schön. Nur gleichzeitig ist jeder Zehnte eben dann doch eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, wie viele Leute man am Tag so trifft.
Ja, du bist heute mit der Bahn gefahren. Wir sind schon zusammen durchs Haus gelaufen, an der Kaffeemaschine, und bei uns durch die Redaktion. Das heißt, die 10 haben wir auf jeden Fall ja schon irgendwo gesehen.
Ja, locker, ne? Also wir haben bestimmt 100 Leute beide getroffen heute. Und da waren 10 Böse dabei. Ja. Kriegt man vielleicht nicht mit, ja, weil man nicht mit ihnen gesprochen hat oder nicht keinen Kontakt mit ihnen hat. Aber das ist so die Erwartung, ganz genau.
Sind wir dann, wenn wir die Welt eher schlecht einsortieren, gar nicht so pessimistisch, weil die Zahl derer, die ja vielleicht wirklich Böses vorhaben oder das Böse in sich ein wenig ausgeprägter haben, gar nicht so gering ist?
Das Problem ist vor allem ja Leute, die böse sind und halt großen Schaden anrichten können, weil sie in Positionen sind, die das erlauben. Also wenn man selber halt keinen großen Einfluss hat, dann kann man zwar auch seiner unmittelbaren Umgebung vielleicht Schaden zufügen, aber halt nicht auf so einer großen Skala. Nur wenn man natürlich irgendwie eine sehr machtvolle Position hat, dann kann eine böse Person sehr viel Schaden anrichten, auch wenn es vielleicht nur eine ist.
Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Menschen, die die mehr Macht haben in ihrer Position, ist das dann tatsächlich da auch ausgeprägter? Lässt sich das, ist das eine Schlussfolgerung?
Wissen wir nicht genau. Also wir wissen, dass zumindest beruflicher Erfolg oder sowas, also kommt man im Unternehmen oder sowas weiter als oder also höher, in höhere Position, das hat wirklich nichts mit dem D-Faktor zu tun. Ja? Gleichzeitig ist schon die Annahme, dass es bestimmte Kontexte gibt, in denen so ein hoher D-Faktor dann doch irgendwie hilfreich sein könnte. Also gerade wenn man an solche Spitzenpositionen denkt, in Wirtschaft oder Politik, das sind ja Positionen, die man nicht so ohne weiteres erreicht. Mhm. Und wo dann auch Ellbogenmentalität hilfreich sein könnte. Und insofern wäre es zumindest denkbar, dass halt in solchen Kontexten dann auch der D-Faktor eher überdurchschnittlich ausgeprägt ist. Ja.
Wie ist das eigentlich bei dir? Von Berufswegen her beschäftigst du dich damit intensiv. Kannst du da ganz wertfrei durch die Welt gehen? Also wenn du in der Bahn sitzt, sortierst du nach Gut und Böse?
Ah, nee, ich versuche allen Menschen recht neutral erstmal gegenüberzustehen und wohlwollend gegenüberzustehen. Aber ja, ich habe schon die Tendenz, gerade bei Leuten, die mächtig sind, bin ich erstmal misstrauisch. Ne? So.
Und bist vorsichtig dann dementsprechend auch.
Ja, es hat ja häufig gar keine Wahl, ja. Aber bin ich erstmal misstrauisch.
Es ist aber ja auch immer so, diese Einstufung ist ja auch eine persönliche Einschätzung. Also es gibt tatsächlich auch Menschen, die Kriegstreiber, oder müssen wir gar keine Namen nennen, als eher gut bewerten. Wenn ich tatsächlich dazu neige, das so einzusortieren, ist dann so eine Einschätzung schon automatisch auch böse? Kannst du mir folgen?
Nee.
Wir teilen die Menschen in Gut und Böse ein, ja? Und es gibt jetzt, wenn wir durch die Welt schauen, gibt es Menschen, die Kriege anstiften und Kriege anzetteln. Da gibt es aber auch in deren Umfeld Menschen, die sagen, der ist gar nicht so böse, der will ja sich eigentlich auch nur das zurückholen, was man ihm selber mal genommen hat. Wenn ich diese Einschätzung habe, bin ich dann automatisch auch schon böse?
Also wenn man das böse Verhalten anderer quasi rechtfertigt.
Genau. Ne?
Ja, interessante Frage. Also wie wir das immer betrachten, ist eigentlich eher, es geht so eher um die eigenen Handlungen. Ne? Also man selber tut was und das ist böse oder nicht böse und das wird gerechtfertigt. Wenn man jetzt böse Handlungen anderer rechtfertigt, dann würde ich das auch, also das tut man ja eher dann, wenn man selber solche Handlungen auch zumindest gutheißt oder eben vielleicht auch selber begehen würde. Insofern würde ich auch sagen, ja, stimmt schon, ist wahrscheinlich auch ein Ausdruck davon, böse zu sein. Ja.
Wie werde ich ein besserer Mensch? Könnte man ganz einfach sagen, mehr Gutes tun, schon freundlicher sein. Aber ist das tatsächlich so einfach?
Ja, ich glaube, es ist also möglich, aber halt auch nur in einem gewissen Rahmen. Also solche Persönlichkeitsmerkmale wie eben der D-Faktor sind halt schon sehr stabil, ja, und die bestimmen schon zu einem großen Anteil, wie wir uns verhalten werden oder eben wie wir uns auch nicht verhalten werden. So gewisse Änderungen sind natürlich denkbar und was einfach im ersten Schritt hilft, ist überhaupt mal zu reflektieren, was man so macht, ja, also meistens läuft man ja relativ so im Autopiloten, ja, durch den Tag. Und es kann einfach mal helfen, zu überlegen, zu reflektieren, was man eigentlich den Tag getan hat und ob das eigentlich alles in Ordnung ist, ob andere sich genauso verhalten, ja, ob andere das eigentlich in Ordnung finden, was man so tut. Und das wäre vielleicht mal der erste Schritt, eigentlich so eine Art von Selbsterkenntnis. Ja.
Ich habe mich auf die Suche gemacht im Internet, das spuckt einem ja auch vieles aus, auch etwa 12 Schritte, ein besserer Mensch zu werden. Gibt es dann so Hinweise wie Augen öffnen, bewusster wahrnehmen, verzeihen, sich selbst nicht fertig machen? Das sind dann so Empfehlungen, aber das geht ja tatsächlich sogar schon in die Richtung, ein genaueres Auge auf sich selbst zu werfen, was du ja auch gerade gesagt hast. Welchen Rahmen, wenn du sagst, das geht nur in einem bestimmten Rahmen, den eigenen Faktor, D-Faktor zu verändern, in welchem Rahmen bewegen wir uns denn dann?
Ja, man muss sich halt klar machen, dass auch wenn man zum Beispiel einen geringen D-Faktor hat, man kann nicht einfach böser werden. Ja? Also weil, wenn man böse ist, dann leiden andere Leute und das erzeugt bei einem selbst eine empathische Reaktion. Und die ist halt da, die geht nicht einfach weg. Deswegen fällt es schwer, böser zu werden, weil man ja trotzdem mit den emotionalen Konsequenzen auch bei sich selbst zurechtkommen muss. Also und andersrum dürfte das ja halt genauso sein. Also wer halt eben die Tendenz hat, seinen eigenen Nutzen, sein eigenes Wohlbefinden über das von anderen anzustellen, der wird das nicht ohne weiteres sein lassen. Ja, darum, bestimmte Veränderungen sind durchaus möglich, sieht man ja auch über die Lebensspanne, im Alter wird man eben netter, ja. Aber es ist halt eben begrenzt, ja. Also außer wirklich bösen Menschen wird kein besonders netter Mensch und andersrum genauso wenig.
Das stimmt, weil ich habe im Internet parallel auch geguckt, wie werde ich ein schlechterer Mensch. Da gab es jetzt keine Anleitung zu, das ist dann aber auch wenig überraschend wahrscheinlich.
Ja, das gilt halt nicht als erwünscht. Ne? Ja. Ja. Aber auch hier vielleicht muss man sich auch klar machen, also es ist vielleicht für einen selbst nicht immer optimal, wenn man überhaupt gar kein bisschen böse ist.
Das hast du am Anfang gesagt, dass das ja auch, dann sprechen wir über einen gesunden Egoismus.
Ja, man muss auch aufpassen, dass man selber nicht ausgebeutet wird. Ne? Und wenn man halt immer glaubt, alle anderen sind nett und lieb zu allen, dann ist das halt eine Verkennung der Realität. Ja, und wenn man immer nett ist, nie böse, wird man schnell ausgenutzt. Und insofern ist es für das eigene Wohlbefinden so ein gewisses Grad, ein gewisser Grad, muss nicht besonders viel sein, aber ein bisschen böse sein muss man schon mal.
Trotzdem hat man ja wahrscheinlich kein gesteigertes Interesse daran, bösen Menschen im Leben zu begegnen, und trotzdem passiert es halt immer wieder. Hast du da für ein gesundes Miteinander noch irgendwie so den Tipp, woran man den bösen Menschen erkennen kann, ihn enttarnen kann?
Also klar, das ist natürlich trivial. Böse Menschen tun eben böse Dinge. Ja, das ist trivial.
Aber nicht in jeder Aktion.
In vielen Situationen, über verschiedene Situationen hinweg, ja, das schon. Aber vielleicht ist es sogar einfacher, sie weniger über ihre Taten zu identifizieren, sondern auch einfach darüber, was sie so für eine Weltsicht haben, ja. Also böse Menschen glauben, dass die Welt böse ist, dass andere Leute auch böse sind, ja. Sie glauben, die Welt ist kompetitiv, da müssen sich die Starken durchsetzen und so weiter. Ja, sie haben typischerweise auch entsprechende politische Einstellungen, eben hatte ich schon gesagt, bestimmte Einstellungen gegenüber die Umwelt und so weiter. Und das sind alles so Sachen, die auch in normalen Gesprächen mal geäußert werden. Ja? Und auch daran, das ist alles natürlich nur wahrscheinlichkeitsbasiert, aber das macht es eben auch schon wahrscheinlicher zu sehen, hat man es mit einer bösen Person zu tun oder eben nicht.
Markus Müller aus Ludwigsburg hat eine Frage. Wie bewertet die Wissenschaft und die Gesellschaft denn Lügen, die darauf abzielen, einen eigenen Vorteil zu erreichen und einen Nachteil bei anderen? Und wie ist es andersherum? Gibt es bösartige und gutartige Lügen?
Tatsächlich würde man sagen, es gibt eben verschiedene Lügen und die unterscheiden sich dahingehend, was eigentlich die Intention ist. Ja? Also worum geht es, warum wird die Lüge gemacht? So, und viele Lügen haben die Funktion, dass es eben einen selbst in irgendeiner Weise einen Vorteil gibt. Ja? Man lügt zu seinem Vorteil und typischerweise zum Nachteil eines anderen. Und solche Lügen sind natürlich nach unserer Definition gesehen böse. So, es gibt es aber auch Lügen, die eine ganz andere Funktion haben, wo es eigentlich darum geht, dass es des anderen besser geht. Ja? Also man bekommt ein Geschenk und findet es eigentlich blöd, aber spielt Freude, ja, lügt darüber, wie schön das doch ist. Und das hat ja die Funktion eben, eigentlich die soziale Funktion, dass es dem anderen gut geht. Ja? Und solche Art der Lügen würde man nicht als böse bezeichnen. Ja? Also man kann, unter so ein, wenn man so als Moralphilosoph daran geht, dann kann man das trotzdem falsch finden. Ne? Aber zumindest so unter der Perspektive, ist es psychologisch betrachtet böse oder nicht, würde man sagen, es ist nicht böse. Es hat ja genau gegenteilige Funktion, diese Lüge. Ja?
Stefanie Schies hat geschrieben, hört aufmerksam zu. Ich frage mich jedoch, ob man das Thema nicht auch im Kontext eines Werteverlusts sehen muss. Denn oft hat sie den Eindruck, dass wir egoistischer geworden sind und vieles nur noch um sich selbst dreht. Das zeigt sich auch darin, dass wir, wie wir miteinander umgehen, nämlich häufig härter und respektloser.
Ja, also ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es so eine Veränderung gibt, dass es also Gesellschaft böser geworden ist. Aber wo ich auf jeden Fall zustimmen würde, ist, dass das, was in einer Gesellschaft normal ist, eben den de facto wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich macht. Ja, und wenn eben allgemeine Rücksichtslosigkeit die Norm wird, ja, oder wenn es in Ordnung ist, dass man im Wesentlichen auf sich selbst achtet und auf andere nicht, ja, wenn es nicht um Kooperation geht, sondern halt um Wettbewerb großgeschrieben wird und so weiter, dann sind das alles Bedingungen, die eben einen hohen D-Faktor wahrscheinlicher machen.
Und der D-Faktor, den nehme ich nochmal auf, weil Andrea Kläger fragt, wo kann man eigentlich den Test machen? Das ist relativ simpel, wenn man im Internet schon sucht. Test D-Faktor findet sich direkt als erste Antwortmöglichkeit dieser Test. Und da gibt es die kurze und die Langversion, das vielleicht noch dazu gesagt. Ich habe hier noch Alexander Sibirski aus Bad Wörishofen mit der Frage, haben böse Menschen eine auffällige Abweichung zwischen Eigen- und Fremdbild?
Ja, haben sie. Also böse Menschen glauben, wie gesagt, dass andere auch böse sind, oder anders formuliert, sie halten sich selbst für netter, als sie sind. Und andersherum halten Menschen, die nicht böse sind, halten sich selbst für böser, als sie sind. Also es gibt eine relativ große Abweichung zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung im Hinblick darauf, ob man sich für böse hält oder nicht. Aber die Nicht-Bösen halten sich selbst für böser, als sie sind, und die Bösen halten sich selbst für netter, als sie sind.
Und fast schon eine aktuelle Frage kommt von Kerstin aus der Schweiz. Sie fragt, vielleicht kann ihr Gast auch einen Erklärungsansatz liefern für den Epstein-Skandal. Wie können so viele Personen des öffentlichen Lebens in solche unlauteren Machenschaften verwickelt sein? Das ist doch psychologisch mit Sicherheit höchst interessant.
Ja, ist es. Und natürlich ist es, wenn ich mich das dazu äußere, völlig spekulativ, ja, vielleicht völliger Quatsch, könnte sein. Aber ich denke schon, das hat was mit so einer Erosion so eines gesamten Wertesystems zu tun. Und das wiederum liegt daran, dass das eben Leute sind, die über sehr viel Geld und über sehr viel Macht verfügen. Also über extrem viel Geld und damit über extrem viel Macht verfügen. Und das führt dazu so einer tatsächlich so einer Ansprüchlichkeit und so der Idee, dass eben Regeln nur für diese Person eben nicht gelten, ja. Zumal sie auch die Erfahrung gemacht haben werden, dass Grenzüberschreitungen für sie folgenlos sind. Also alle Menschen kriegen eine Strafe, wenn sie irgendwas Böses machen, aber sie eben nicht, weil sie die Möglichkeit haben, sich so in einer Weise da rauszukaufen. Und das zusammen führt halt eben auch zu so einer Erosion so eines Wertesystems. Ja, und das ist gesellschaftlich hochproblematisch, ja.
Morten Moshagen, Psychologe von der Uni Ulm, vielen Dank für die Ausführungen. Danke, dass du mein Gast warst.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.